Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Ich möchte euch gerne alle wieder herzlich begrüßen, auch diejenigen, die vielleicht von außen dazugeschaltet sind und mithören. Wir hatten uns in den ersten beiden Vorträgen mit 3. Mose 13 und 14 beschäftigt, Aussatz an einer Person, Aussatz an einem Kleidungsstück, Aussatz an einem Haus. Und vielleicht hat der eine oder andere auch so gedacht, ist ja ein eher ernstes Thema, vielleicht richtet sich das mehr so ans Gewissen. Aber auch das ist sicherlich aufbauend, erbauend, wenn wir diese Bibeltexte besser verstehen. Trotzdem wollen wir heute Abend ein wenig den Herrn Jesus begleiten und vielleicht vor allem etwas von seiner Person sehen, so wie er in seinem Leben hier auf der Erde Aussätzigen begegnet ist. Und ich lese drei Abschnitte dazu. Den ersten aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1, Vers 40. Und ein Aussätziger kommt zu ihm, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und innerlich bewegt, streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, werde gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde gereinigt. Und er gebot ihm ernstlich und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Gib acht, dass du niemand etwas sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging weg und fing an, es vielfach kundzumachen und die Sache zu verbreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen in öden Gegenden, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Den zweiten Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 17. Lukas, Kapitel 17, Abvers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und er war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind aber die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann noch einmal aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, Vers 3. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narbe hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Soweit diese drei Bibelstellen. Und wir wollen, wie gesagt, sehen, wie der Herr Jesus Aussätzigen begegnet. Und in Markus 1, da beginnt es mit einem sehr auffallenden Gegensatz. In dem Abschnitt vorher war der Herr Jesus früh morgens nach draußen gegangen. Es war noch sehr dunkel und er ging an einen öden Ort und betete. Der Simon Petrus, der findet ihn dann schließlich und dann sagt er in Vers 37, alle suchen dich, alle. Was Besseres kann sich ein Diener ja eigentlich nicht vorstellen, oder? Alle suchen dich, alle wollen dich hören, alle wollen deine Hilfe. Aber der Jesus sagt, nein, wir wollen woanders hingehen, dazu bin ich gesandt. Er handelte also seiner Sendung, seinem Auftrag entsprechend. Er hatte Wegweisung im Gebet empfangen und handelte entsprechend dieser Wegweisung, seinem Auftrag nachkommend. Und dann kommt unser Abschnitt. Und da ist der Gegensatz und ein Aussätziger. Alle suchen dich. Ein Aussätziger. Ich muss sagen, dass mich das im Herzen berührt. Der Herr Jesus geht seinen Weg, dem Auftrag seines Vaters entsprechend, und ihn interessiert der Einzelne. Natürlich hat er auch, wenn das an der Zeit war, zu den vielen geredet. Natürlich hat er auch die Volksmengen gespeist, 5000 Männer und die, die noch dabei waren. Aber hier geht er nicht zu allen, sondern hier geht er einen Weg, um dem einen zu begegnen. Und das darfst du dir auch mitnehmen. Darfst du dir mitnehmen in die Woche, die heute begonnen hat. Auch du bist die eine. Du bist der eine, für den der Herr Jesus sich interessiert. Er ist gekommen, um diesen einen gesund zu machen. Und er hat auch Interesse an dir, der einen, dem einen. Diesen Weg geht der Herr Jesus. Wie gesagt, er hatte diese Klarheit darüber bekommen in der Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater. Er predigt zuerst in den Synagogen, er treibt Dämonen aus und dann kommt in Vers 40 dieser eine Aussätzige. Wir haben das gestern schon mal so gesehen. Aussatz war eigentlich eine unheilbare Krankheit, die unweigerlich zum Tod führt. Und damit ist der Aussatz ein treffendes Bild von der Sünde, aus der niemand sich selbst befreien kann und die zum Tod führt. Aber dieser Aussätzige hier, der hatte die tiefe Überzeugung, da ist einer, der mir helfen kann. Und zu diesem einen kommt er jetzt. Und wenn wir auf der einen Seite wirklich ermutigt sind darüber, dass der Herr Jesus einen Weg geht, wo er den einen treffen kann, so sehen wir jetzt die andere Seite. Dieser eine kommt auch zu ihm. Und das ist das, was wir tun dürfen. Wir dürfen zu ihm kommen. Ich weiß nicht, was dein Thema ist. Vielleicht hast du auch irgendeine Sache, die dir Mühe macht. Es sind ja nicht nur die Alten, die Dinge haben, die ihnen Mühe machen, oder? Es gibt auch Junge, wo es Themen gibt, die ihnen Mühe machen. Und dann darfst du zu ihm kommen, zu dem Herrn Jesus. Darfst ihm das sagen, darfst ihm dein Herz ausschütten. Und er möchte das auch gerne hören. Natürlich weiß er sowieso alles, aber er möchte es gerne hören. Sag es ihm. Ich sprach letzte Woche mit jemandem, das hat mich irgendwie bewegt, der sagte, ich muss laut beten, sonst werde ich es nicht los. Also die Sorgen, das, was Mühe macht. Ja, wo ist das Problem? Dann bete doch laut, ist doch gut. Machte diese Person auch. Aber merken wir, wie das ein Geschenk ist, dass wir zu ihm kommen dürfen und ihm alles sagen dürfen. Und wenn wir es nicht loswerden, wenn wir es nur in Gedanken bewegen, dann wollen wir es aussprechen und ruhig laut sagen. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie dieser eine. Und dann wird die Haltung deutlich, in der er kommt. Er bittet ihn. Und er tut das, indem er vor ihm niederkniet. Das ist eine gute Haltung. Eine Haltung, wo man Abhängigkeit von dem Herrn zeigt, wo man bereit ist, seinen Willen zu akzeptieren, aber wo man doch frei und offen seine Bitte vor ihm äußern kann. Ich meine, das sind zwei Dinge, die wir nehmen wir ruhig nochmal mit so ins Leben. Wir dürfen ihm frei alles sagen, was uns bewegt. Frei unsere Bitten äußern. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Wir dürfen ihm auch unsere Wünsche hinlegen. Aber wir dürfen es tun in dieser Haltung, die dieser Aussätzige hier einnimmt. Er kniet vor ihm nieder. Mich spricht das immer wieder an, über den Habakuk nachzudenken. Selbst dieser alttestamentlich Gläubige, der ist frei, Gott einfach seine Sorgen, seine Probleme, auch die Fragen, auf die er gerade keine Antwort hat, einfach zu sagen. Und Kapitel 2 in diesem Buch zeigt dann etwas von seiner Haltung, in der er das tut. Auf meine Warte will ich treten, auf den Turm mich stellen will, warten, will ausschauen, was er mir antworten wird. Ich meine, es war eine gute Haltung bei dem Habakuk. Er hatte Warum-Fragen. Manchmal wird gesagt, wir sollen nicht sagen, warum oder fragen, warum. Ich meine, das ist Unsinn. Warum sagt man sowas? Natürlich, auf die Haltung kommt es an, nicht ein anklagendes Warum. Aber man kann auch ein Wozu anklagend sagen. Da geht's nicht um das Wort. Habakuk hat auch gefragt, warum? Warum siehst du all das Elend an? Warum soll denn ein Volk, das noch viel böser ist als dein Volk, ein Werkzeug des Gerichts sein? Das sind doch Fragen, die können wir gut verstehen. Und er stellt sie in der richtigen Haltung. Nun, dieser Aussätzige hat auch diese gute Haltung und er äußert frei seine Bitte. Die Bitte wird jetzt auch vorgestellt. Er spricht zu ihm, das heißt, er fasst das wirklich in Worte, er artikuliert das. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Aussätzige hat also keinen Zweifel daran, dass der Herr Jesus kann. Das macht Mut, der Herr Jesus kann. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das schon, wer weiß, wie oft passiert. Ja. Es gibt eine andere Bibelstelle, da steht, dass viele Aussätzige in den Tagen dieser Propheten da waren und keiner wurde geheilt als nur einer, der Naaman, der Syrer. War also jetzt nicht so eine Sache, die ständig vorkam. Aber dieser Mann wusste, Herr Jesus, du kannst. Und er sagt ihm das auch. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der zweite Teil dieses Satzes macht völlig klar, er traut es dem Herrn Jesus zu. Er ist überzeugt, der Herr Jesus kann. Und das, wo dieser Mann Zweifel drüber hatte, wo er eben nicht wusste, will er denn, wenn du willst? Und dann kommt diese Reaktion. Ich weiß nicht, wie viel der Herr Aussätzige von dem ersten Teil dieser Reaktion bemerkt hat, aber der Geist Gottes hat es gut gefunden, uns das aufzuschreiben. Der Herr Jesus ist innerlich bewegt. Das ist das Erste, was wir hier an Reaktion finden. In seinem Inneren, mit den Eingeweiden könnte man auch übersetzen. In seinem Inneren, tief im Inneren ist er bewegt. Er hat Mitempfinden. Er sieht die ganze Not dieses Aussätzigen und er bleibt dem gegenüber nicht kalt. Er hat Empfindungen, er hat eine tiefe Liebe, er ist innerlich bewegt. Natürlich, daran zweifle ich an der Not dieses Menschen. Und doch ging diese innerliche Bewegung viel weiter. wollen mal versuchen, uns etwas in den Herrn Jesus hineinzuversetzen. Da kommt der Schöpfer von Himmel und Erde, der alles sehr gut gemacht hatte. Der kommt in seine Schöpfung und sieht, wie verdorben sie ist. Sieht, wie verdorben sie ist durch die Sünde. Und das wurde in diesem Aussätzigen so ganz deutlich. Eine Folge der Sünde, ich meine nicht einer konkreten, aber der Sünde im Allgemeinen, dass Krankheit da ist, dass Aussatz da ist, eine so schlimme Krankheit, die zum Tod führt. Wie muss denn Herrn Jesus das geschmerzt haben? Auf Schritt und Tritt sah er, wie das, was einmal sehr gut aus seiner Hand hervorgegangen war, so verdorben ist. Das hat ihn geschmerzt. Stell dir mal vor, du pflegst mit Liebe deinen Garten und am nächsten Morgen wirst du wach und dann war ein Wildschwein drin. Also, ich meine das jetzt ernst, ja? Das tut dir weh, oder? Wie viel schlimmer war das, was der Herr Jesus sah, wenn er sah, was die Sünde in seiner Schöpfung angerichtet hatte. Und der Jesus wusste auch als ihm dieser Aussätzige begegnete, dass er einmal ans Kreuz gehen müsste, um dieses Problem der Sünde zu lösen. Insofern verstehen wir gut, dass er innerlich bewegt war, aber er war es sicher auch im Blick auf die Not dieses Menschen. Das nächste, das konnte der Aussätzige auf jeden Fall erkennen, der Jesus streckt seine Hand aus. Und ich meine, es zeigt, dass er dem, der in dieser Not ist, nahe kommt. Er streckt seine Hand aus, diese Hand, die in der Lage ist zu helfen. Diese Hand, die später einmal von einem Nagel durchbohrt werden würde. Diese Hand, die er auf die Kinder legte, wenn er sie segnete. Diese Hand, mit der er Gutes tat. Diese Hand streckt er jetzt auch diesem Aussätzigen entgegen. Zeigt er damit nicht, wie er den Menschen ihrer Not nahe kommt, wie er ihnen Hilfe anbietet. Und er sah im Herzen dieses Menschen Glauben. Und dem begegnete er. Leider gehen viele Menschen an der ausgestreckten Hand des Herrn Jesus vorbei. Aber der Jesus tut noch etwas, und das verwundert uns vielleicht. Er streckt nicht nur die Hand aus, sondern das Nächste, was da steht, er rührt ihn an. Das ging doch nicht, oder? Man musste doch zu dem Aussätzigen Abstand halten. Nun, hier sehen wir, wie der Herr Jesus der Reine und der Heilige ist. Und da war es unmöglich, dass er irgendwie verunreinigt würde oder angesteckt würde durch diesen Aussatz. Wir sehen hier, wie er einzigartig ist. Das durfte keiner sonst, aber er tat es. Er rührt diesen Aussätzigen an. Es ist nicht nur im Neuen Testament ein bekanntes Prinzip, es ist schon ein im Alten Testament bekanntes Prinzip, dass wenn etwas Reines in Berührung kommt mit etwas Unreinem, dass dann nicht das Unreine rein wird, sondern das Reine wird unrein. Ich lese das mal aus dem Propheten Haggai, wo das klar wird, dass das deutlich bekannt war. Es ist ja eine Frage, die an die Priester gestellt wird, die das Gesetz kannten. Und da lesen wir im Propheten Haggai in Kapitel 2. Vers 12, siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es heilig werden? Also da ist Fleisch, das war für Gott geweiht, in dem Sinn heilig. Und dann waren diese anderen Dinge, Brot, gekocht, das war gewöhnlich, das war nicht heilig, war nicht Gott geweiht. Und jetzt ist die Frage, wenn das heilige Fleisch das normale, das andere berührt, wird dann das andere heilig werden? Und die Priester antworten ganz klar, die wissen das, nein. Da kommt die andere, der umgekehrte Fall, Vers 13, Haggai sprach, wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter dies alles berührt, wird es unrein werden? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein werden. Also wenn das Reine das Unreine berührt, dann wird das Reine unrein. Wenn das Heilige das Unheilige berührt, wird das Heilige verunreinigt, unheilig. Das ist das Normale. Aber bei dem Herrn Jesus ist es anders. Ich meine, für uns liegt da echt auch eine wichtige Lektion drin. Wir haben gestern kurz schon daran gedacht, wir müssen uns vom Bösen absondern. Anders geht es nicht. Steht sogar im Neuen Testament, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Wenn man sich von diesem schlechten Umgang nicht distanziert, dann wird man beeinflusst. Wenn man sich von dem Bösen nicht absondert, wird man selber verunreinigt. Im Alten Testament gab es zwei Ausnahmen. Die beiden Ausnahmen würde ich gerne mal lesen. Einmal aus 2. Mose 29. Diesem Kapitel wird von dem beständigen Brandopfer geschrieben. Die Vorschrift darüber wird gegeben. Und dann steht in diesem Kapitel, bevor diese Vorschrift über das beständige Brandopfer gegeben wird, in 2. Mose 29, Vers 37, sollte der Altar geheiligt werden. 7 Tage sollst du Sühnung tun für den Altar und ihn heiligen, und der Altar soll hochheilig sein. Jetzt kommt es: Alles, was den Altar anrührt, wird heilig sein. Seht ihr, das ist eine Ausnahme. Das ist anders, als es in Haggai beantwortet wird. Der Brandopferaltar war eine Ausnahme. Das, was diesen Altar berührte, würde heilig sein. Dann lesen wir noch im 3. Buch Mose, in Kapitel 6, im Gesetz vom Sündopfer. 3. Mose 6, Vers 20. Alles, was sein Fleisch anrührt, nämlich das Fleisch dieses Sündopfers, alles, was sein Fleisch anrührt, wird heilig sein. Auch da ist es anders. Alles, was das Fleisch dieses Sündopfers anrührt, wird heilig sein. Zwei Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel, und wir verstehen diese Ausnahmen gut. Das Sündopfer, das uns an den Herrn Jesus erinnert, den Reinen der Heiligen, der das wahre Sündopfer wurde, der Brandopferaltar, der auch von dem Herrn Jesus spricht, durch den Sühnung geschehen ist und der deshalb rein machen kann. Und jetzt begegnet dieser Reine, der Altar werden würde. Das ist das, was im Hebräerbrief klar erklärt wird. Der Herr Jesus ist der Altar, er ist das Opfer und er ist der Priester. Kapitel 13, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die der Hütte dienen. Der Jesus ist Altar, er ist Opfer und er ist Priester. Jetzt in der Erfüllung dieser Bilder des Alten Testamentes. Und er ist der, der nicht unrein wird, wenn er den Aussätzigen anrührt. Wie herrlich ist er, wie groß ist seine Person, aber wie untrennbar ist das auch verbunden mit seinem Werk am Kreuz, das ihn so viel kosten würde. Wir sehen also zuerst das Innere des Herrn Jesus. Zweitens sehen wir, wie er seine Hand ausstreckt, diese Hand, die helfen kann. Und dann sehen wir drittens, wie er ihn anrührt, sich mit ihm eins macht sozusagen, sich mit ihm verbindet, ohne dass er irgendwie dadurch verunreinigt würde. Ja, das macht ihn so groß. Er ist, wie gesagt, der Reine, der Heilige. Er ist nicht antastbar durch die Sünde, durch den Aussatz, durch diese Krankheit. Und dann hören wir die Worte des Herrn Jesus. Ich will, werde gereinigt. Was muss das für diesen Aussätzigen gewesen sein? der wahrscheinlich noch auf seinen Knien vor dem Herrn Jesus lag, der gerade diese Bitte geäußert hatte, der nicht wusste, der zweifelte, will er? Und dann hört er, ich will. Ich will, werde gereinigt. Das muss in seinem Herzen für eine Freude gewesen sein. Sein Glaube, du kannst, wurde beantwortet durch dieses Ich will. Und wenn wir dann noch einmal jetzt daran denken, dass der Aussatz ein Bild der Sünde ist und dass das Opfer des Herrn Jesus nötig war, um dieses Problem der Sünde zu lösen, dann stehen wir staunend davor, dass der Herr Jesus gesagt hat, ich will diesen Weg gehen. Ich will, 2. Mose 21, nicht frei ausgehen. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Ich will das Werk vollbringen, auch wenn es ein so schweres Werk ist, das nötig ist, um dieses Problem zu lösen. Ich will, werde gereinigt. Und dann kommt dieses Wort sogleich, was so typisch ist für das Markus-Evangelium, aber meistens wird es dafür verwendet, den unermüdlich dienenden Knecht Gottes zu beschreiben. Sogleich geht er von einem Ort zum anderen, sogleich, sogleich, unermüdlich dienend. Aber hier wird dieses sogleich in einem anderen Zusammenhang verwendet. Der Herr Jesus spricht und sogleich ist der Aussätzige gesund. Sogleich ist er gereinigt. Ja, das ist die Macht des Herrn Jesus, die in einem Augenblick das Problem löst und der Aussätzige ist gesund. Wenn wir das nochmal anwenden, beziehen auf dieses Problem, wovon der Aussatz ein Bild ist, von diesem Problem der Sünde. Wenn ein Mensch zu dem Herrn Jesus kommt mit seinen Sünden, wenn er in Buße zu Gott und im Glauben an den Herrn Jesus zu ihm kommt, so wie wir das heute Nachmittag kurz vorhin hatten, dann wird er sogleich gesund. Dann wird ihm sogleich vergeben. Dann muss nicht erst eine Bewährungsphase kommen oder eine Läuterungszeit. Nein, wer so in Buße und Glauben zu dem Herrn Jesus kommt, der wird geheilt zu selbiger Stund. Ich glaube, so singen wir das manchmal. Singen manche das manchmal in einem Lied. Ich will, werde gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde gereinigt. Nun, der Jesus hat jetzt noch ein Wort an ihn. Und er redet da sehr ernstlich zu ihm. Es fällt auch auf, das ist wieder so ein Gegensatz. Dieses Ich will, werde gereinigt, da steht einfach, er spricht zu ihm. Wenn es darum geht, dass der Herr Jesus einen Sünder rettet, ihm vergibt, ihm neues Leben schenkt, dann tut er das und es ist reine Gnade. Er tut das als Antwort auf Buße und Glauben und es ist reine Gnade. Aber wenn es jetzt um das Leben dessen geht, der Vergebung bekommen hat, dann ist auch ein Appell an die Verantwortung nötig. Und da, das wusste der Herr Jesus, da ist ein ernstliches Gebieten angesagt. Das ist interessant, oder? Man könnte ja denken, das Problem im Aussatz war das große Problem. Da muss man ernstlich reden, dass der Aussatz endlich weggeht. Nein, musste man nicht. Das Wort des Herrn Jesus ganz normal gesprochen genügte. Aber wenn es jetzt um den Weg dieses Gereinigten geht, dann war ein ernstliches Gebot, eine ernstliche Ansprache nötig. Und trotz dieser ernsten Ansprache sehen wir, dass er doch nicht gehorsam war. Nun ja, der Herr Jesus, der gebietet ihm ernstlich, schickt ihn sogleich fort und spricht, gib Acht, dass du niemand etwas sagst. Er sollte von dem, was er erlebt hatte, nicht erzählen. Nun sagen wir, gerettet sein, gebretter Sinn, und da möchte ich doch von dem erzählen, dass ich Vergebung meiner Sünden bekommen habe. Ja, gut. Aber hier an dieser Stelle, in diesem Zusammenhang des Evangeliums, sagte Herr Jesus ihm, sag es niemand. Und es liegt daran, dass hier der Knecht Gottes, der wahre, vollkommene Diener, der wollte nicht durch seine Wunder bekannt werden, sondern der wollte die Botschaft verkündigen. Darum ging es. Er wollte predigen. Dazu war er gesandt. Und jetzt führt dieser Ungehorsam des Gereinigten dazu, dass der Jesus nicht mehr in dieser Gegend frei reden kann, weil er von allen bedrängt wird. Der Jesus konnte schließlich nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen. In Kapitel 2 kommt er dann doch wieder nach Kapernaum. Wir merken, ich sage das nur mal so als einen Punkt hier, wenn jemand nicht gehorsam ist, so wie jetzt hier in dem Fall dieser geheilte Aussätzige, dann ist das nie zum Segen. Dann ist das auch nicht zur Förderung des Werkes des Herrn, auch nicht zur Förderung des Evangeliums, sondern es ist immer zum Nachteil. Ob dieser Aussätzige das nun verstanden hat oder nicht, ist nicht die Frage. Ob sein Herz so voll war von der erfahrenen Rettung oder nicht, ist auch nicht die Frage. Der Punkt ist, der Herr Jesus hat ihm was ernstlich geboten und er hätte es einfach tun sollen. Leider hat er es nicht getan. Und da sehen wir, wie wir sind, wenn es um unsere Verantwortung geht. Deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass unser Heil nicht davon abhängt. Wenn unser Heil davon abhing, dass wir dann ein Leben in Treue führen, dann käme wohl keiner am Ziel an, ich jedenfalls nicht. Aber das Heil hing nicht davon ab. Und trotzdem ist es ernst, was wir hier auch lernen, dass er nicht gehorsam war. Nun, was der Jesus ihm noch sagt, geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Nun, der Jesus macht den Aussätzigen gesund. Er ist auch der, der souverän ist, ihn anzurühren, obwohl im Alten Testament eigentlich stand, Abstand halten. Aber der Herr Jesus ist doch nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Und das sehen wir hier auch. Er sagt, geh zum Priester, opfere, so wie das im Gesetz steht, erfülle das Gesetz, auch wenn das Gesetz dir nicht helfen konnte, es konnte dich nicht rein machen oder gesund machen, das habe ich getan, aber erfülle das Gesetz. Und darin würde dann auch das Zeugnis sichtbar, das Zeugnis von der Macht des Herrn, dass er gesund machen kann vom Aussatz, auch das Zeugnis im Blick auf den Aussätzigen, dass er jetzt rein war und deshalb auch wieder ganz normalen Umgang haben konnte mit den Menschen. Der Jesus war gekommen, hier in dem Fall für den einen Aussätzigen, aber er war nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und deswegen gibt er diesem Geheilten auch diesen Auftrag. Nun, der Ungehorsam dieses Geheilten konnte natürlich nicht das Werk Gottes hindern, in dem Herrn Jesus setzt es sich fort. Und doch ist es ein für uns, meine ich, auch ernster Punkt, dass wir dem Herrn Jesus eine Antwort geben möchten in schlichtem Gehorsam. In der nächsten Begebenheit, die wir gelesen haben, das sehen wir einmal, dass es noch eine Antwort, eine andere Antwort gibt. Nicht nur die Antwort des Gehorsams, sondern auch die Antwort des Dankens, des Rückkehrens, um Gott zu danken und zu preisen. Wir sehen zweitens, dass der Herr Jesus, der nicht gekommen war, um das Gesetz aufzulösen, dass er doch gekommen war, um von dem Gesetz frei zu machen. Ich sage das mal einleitend, wir werden das jetzt gleich finden. Der Herr Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist ja im Lukas-Evangelium schon ab Kapitel 9, Vers 51 sozusagen auf dem Weg nach Jerusalem. Schon relativ früh, wenn man so die Kapitelanzahl nimmt, sagt Lukas in Kapitel 9, Vers 51, dass der Jesus sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Und gemeint ist damit, nicht mal einen Besuch in Jerusalem zu machen, sondern nach Jerusalem zu gehen, um dort dieses Werk zu vollbringen. Auf diesem Weg ist er. Er kommt durch Samaria und Galiläa. Und jetzt kommt er in ein gewisses Dorf. Und dann begegnen ihm 10 aussätzige Männer. Sie hatten die gleiche Krankheit. Sie hatten sich deshalb wohl zusammengetan. 10 aussätzige Männer. Warum 10? Ich denke schon, dass die Zahl 10 hier, wie an vielen anderen Stellen, eben von der Verantwortung des Menschen spricht und auch von dem Gesetz, diesen 10 Geboten. Und das, was hier offenbar wird, ist, das Gesetz kann nicht gesund machen. Der Mensch in seiner Verantwortlichkeit ist nicht in der Lage, auf dem Weg des Gesetzes das Problem der Sünde in den Griff zu kriegen. Geht nicht. 10 aussätzige Männer. Nun, sie begegnen dem Herrn Jesus. Sie halten Abstand, sie stehen von fern, aber sie erheben ihre Stimme. Auch sie äußern dem Herrn Jesus gegenüber ihre Hilfsbedürftigkeit. Sie sagen, Jesus, der Herr ist Rettung, bedeutet dieser Name. Sie nennen ihn Meister, das heißt in einem gewissen Sinn, erkennen sie seine Autorität an. Und dann bitten sie einfach, erbarme dich unser. Sie mussten ihm keinen langen Vortrag halten über die Symptome ihres Aussatzes, über die Schrecklichkeit ihrer Situation. Sie mussten ihm auch nicht sagen, was genau im Einzelnen sie erwarteten, an welchen Stellen sie alle gesund werden wollten. Sie sagten einfach, erbarme dich unser. So ähnlich wie dieser Zöllner, der einfach nur um dieses Erbarmen bittet, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das reichte aus und er ging gerechtfertigt von diesem Ort, wo er betete, weg. Diese Aussätzigen haben wohl einen Eindruck davon, dass sie nicht auf irgendetwas bauen können, was ihr eigener Verdienst wäre, aber sie wenden sich an diese Barmherzigkeit. Sie sagen, erbarme dich unser. Sie empfinden, dass sie in einem elenden Zustand sind und sie bitten den Herrn Jesus um Hilfe. Und der Jesus sieht sie und jetzt hat er ein Wort an sie. Er sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Es ist im Grunde genau das Gleiche, was auch so im Markus-Evangelium angedeutet wird. Der Priester musste entscheiden, rein oder unrein, und für den Fall, dass einer rein geworden war, sollten dann ja verschiedene Opfer gebracht werden. Wir haben gestern ganz kurz daran gedacht. Geh hin, zeige dich dem Priester. Und jetzt merken wir, dass diese 10 doch einen gewissen Glauben haben. Sie gehen nämlich. Der Unglaube hätte gesagt, was soll ich zum Priester gehen? Ich habe doch Aussatz. Der kann mir ja nur noch mal testieren, dass ich wirklich Aussatz habe. Was soll ich da? Der hat ja schon festgestellt, unrein. Warum sollten sie zum Priester gehen? Sie waren noch nicht gesund, als sie losgingen. Aber es war doch ein gewisser Glaube in ihnen. Und sie machen sich auf den Weg. Und tatsächlich, während sie hingingen, da wurden sie gereinigt. Und sie haben das auch gemerkt. Und dann kommt Vers 15, einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war. Und der Herr Jesus hatte dieses Werk getan an allen 10. Und der eine, als er es sieht, der kehrt um. Der kehrt zurück und verherrlicht Gott. Und er tut das mit lauter Stimme. Er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen. Jetzt ist er auf einmal nahe bei ihm. Vorher stand er von fern. Jetzt ist er nahe bei ihm. Jetzt fällt er zu seinen Füßen und er dankt ihm. Und das eine ist, das ist so der ganz offensichtliche Punkt, die Antwort, die der Herr Jesus erwarten kann darauf, dass er gesund macht, dass er im übertragenen Sinn Vergebung schenkt, das Problem der Sünde löst, Heil und Leben gibt. Die Antwort, die er erwarten kann, ist, dass man ihm dankt, oder? Wir hatten eben die Antwort des Gehorsams, die er sucht und wünscht. Und wir haben hier die Antwort, dass er wünscht, dass wir ihm danken. Und das ist auch nicht irgendwie eine unnötige Sache. Nein, er sucht wirklich eine Rückkehr sozusagen, ein zu ihm kommen mit Dank. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns vielleicht nochmal so anspornt, auch ganz praktisch in vielen Situationen, wo der Herr Jesus uns wirklich geholfen hat, das Danken nicht zu vergessen. Manchmal vergessen wir das, oder? Wir haben irgendwas vor, müssen ein Stück unterwegs sein. Und irgendwie klappt es ganz gut und wir kommen dann nach Hause, hat alles geklappt, aber kommen gar nicht auf die Idee, ihm zu danken. Ne? Ist doch selbstverständlich, dass man abends wieder gesund nach Hause kommt. Ist das wirklich selbstverständlich? Ich glaube nicht. Ihm zu danken. Und ich glaube, dieses bewusste Danken, das prägt uns auch. Das formt uns auch. Das macht uns innerlich froh und stärkt auch unser Vertrauen im Blick auf einen weiteren Schritt, auf einen nächsten Tag. Nun, das ist das eine, der Herr Jesus kann das sicherlich erwarten und er wünscht das auch, dass wir zu ihm kommen mit Dank. Aber jetzt das, was vielleicht nicht so ganz an der Oberfläche liegt, der Unterschied zwischen dem einen und den neuen ist nicht nur, dass einer dankt und neun nicht. Der Unterschied ist auch, dass einer zurückkommt zu dem Herrn Jesus. Er findet mehr als Heilung. Er findet die Gemeinschaft mit dem Heiland. Er findet mehr als Rettung. Er findet glückliches Miteinander mit dem Retter. Und die Neuen, die sind auch gesund. Aber im übertragenen Sinn bleiben die Juden. Die gehen zum Priester. Die vielleicht erfüllen sie das Gesetz, vielleicht auch nicht. Aber die sind nicht mehr bei dem Herrn Jesus. Und da meine ich, sehen wir vielleicht etwas unter der Oberfläche, dass der Herr Jesus, wenn wir jetzt nochmal an den übertragenen Punkt denken, dass der Aussatz ein Bild von der Sünde ist, dass der Jesus nicht nur das Sündenproblem lösen möchte, sondern dass er auch befreit von dem Gesetz. Und er tut das, indem er mit sich selbst verbindet. Diese beiden Punkte gehören zusammen. Der Jesus macht frei vom Gesetz, unbedingt. Aber nicht, damit wir tun, was wir wollen, sondern damit wir tun, was er will. Er macht frei vom Gesetz, damit wir in Gemeinschaft mit ihm ein glückliches Leben führen. Und dieser eine, der zurückkommt, der hat noch viel mehr gefunden als Gesundheit. Der hat den Herrn Jesus gefunden und er hat diesen Platz gefunden, wo er bei ihm sein kann, wo er zu seinen Füßen sein kann. Und dann steht da noch, er war ein Samariter. Vielleicht steht das da, weil man es von ihm vielleicht am wenigsten erwartet hatte. Auf die Samariter guckte man ja mit Verachtung. Und damit war das auch eine ernste Ansprache an diese Menschen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter, an diese Menschen, die den Herrn Jesus nicht annahmen, die ihn nicht annehmen wollten, die so klammerten und klebten an dem Gesetz und die dadurch nicht gerettet wurden. Denn der Jesus sagen muss, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Waren denn die Pharisäer und Schriftgelehrten gesund? Natürlich nicht, aber sie meinten, sie seien gesund. Und deswegen kamen sie nicht auf die Idee zu rufen, erbarme dich unser. Sie nahmen ihn nicht an, aber der Samariter, auf den sie vielleicht mit Verachtung guckten, der findet diesen Segen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Nun, der Herr stellt diese Frage, und es ist, meine ich, doch eine zu Herzen gehende Frage, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo aber sind die 9? Und wenn wir fragen, wo sind sie, dann ist die Antwort, sie bleiben im jüdischen System. Sie gehen zum Priester, sie kleben am Gesetz. Wo sind sie? In Verbindung mit dem Gesetz. Und wo ist der eine? Bei dem Herrn Jesus. sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremden. Nun, der Jesus sagt dann noch, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das hatte ich eben gesagt, es war ein gewisser Glaube da. Der zeigte sich darin, dass sie sich auf den Weg machten, obwohl sie noch krank waren. Und dieser Glaube war das, was bei diesem Menschen nötig war, um gerettet zu werden. Dieser Glaube an die Macht, an die Möglichkeit des Herrn Jesus, der alleine in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Steh auf und geh hin. In dem Zusammenhang, dass der Jesus frei macht vom Gesetz, ist das ein Leben in Freiheit. Steh auf, stehen und gehen. Das ist ein Leben in Freiheit. Wir finden solche Hinweise häufiger. Wir finden den Hinweis auch in Johannes 11, wo der Herr Jesus den Lazarus auferweckt. Und dann steht da am Ende dieser Szene, macht ihn los und lasst ihn gehen. Er sollte frei werden von den Bindungen und gehen in Freiheit. Wenn der Herr Jesus ja am Ende sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann glaube ich, ist das hier auch noch ein Hinweis im Zusammenhang dieses Kapitels. Der Lukas folgt ja oft einer moralischen Reihenfolge. Steht ja am Anfang, dass er die Dinge der Reihe nach aufzählt, aber der Reihe nach ist nicht chronologisch, sondern einer moralischen Reihenfolge nach. Und in diesem Kapitel stellen die Apostel dem Herrn Jesus eine Frage. Sie fragen in Vers 5, mehre uns den Glauben. Sie wünschen also, dass sie einen größeren Glauben haben. Nun, der Jesus sagt, dass es nicht auf die Größe ihres Glaubens ankommt. Selbst wenn der Glaube wie ein Senfkorn ist, und das Senfkorn, das wissen wir aus anderen Stellen, ist das kleinste aller Samenkörner dieser Art. Selbst wenn es nur so einen kleinen Glauben gäbe, wäre doch eine ganz große Wirkung möglich, denn es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an. Die Macht Gottes ist das, was die Dinge verändert. Und der Glaube ist die Hand, die sich an diese Macht Gottes klammert. Der Glaube ist das Mittel auf unserer Seite, wie wir uns die Macht Gottes zunutze machen können. Und doch, meine ich, sind die folgenden Abschnitte in gewissem Sinn eine Antwort oder eine Reaktion auf diese Aussage, mehre uns den Glauben. Was ist denn das, was Glauben stärkt? Was ist denn das, was dazu führt, dass der Glaube gemehrt wird? Und die Antwort aus dem Abschnitt Vers 7 bis 10 ist Gehorsam. Als gehorsame Knechte das tun, was der Herr will, das stärkt den Glauben. Die Antwort aus dem Abschnitt Vers 11 bis 19 ist Dankbarkeit. Wenn wir zu ihm kommen mit Dankbarkeit, dann stärkt das den Glauben, dann führt das dazu, dass der Glaube gemehrt wird. Und die dritte Antwort aus dem Abschnitt Vers 20 und 21 ist, dass man ihn, den Herrn Jesus, erkennt und anschaut, sich mit ihm beschäftigt. Der Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, aber er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In seiner Person war es da. Auf ihn sollte man schauen. Das ist das Wesentliche. Vielleicht auch für uns drei Punkte, wie unser Glaube wachsen kann. Gehorsam, Dankbarkeit und ihn anschauen. Auf ihn ausgerichtet sein. Kommen noch kurz zu der dritten Begebenheit, zu diesem dritten Abschnitt, den wir gelesen haben. Es ist kurz bevor der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha sterben würde. Jetzt ist er noch einmal in Bethanien, an dem Ort, wo er sich in gewissem Sinn zu Hause fühlen konnte. Da, wo solche waren, die ihn liebten. Und deshalb ging er gerne an diesen Ort. Da waren solche, die ihm ein Abendessen machten. Dieses Abendessen fand statt im Haus Simons des Aussätzigen. Interessant, oder? Wenn dieser Simon dabei war, dann konnte er nicht mehr aussätzig sein. Sonst hätte er nicht dabei sein können. Steht jetzt nicht ganz explizit da, dass er dabei war, aber es war immer in sein Haus. Wenn er dabei war, dann war er einer, der befreit worden war von diesem Aussatz. Trotzdem wird er noch Simon der Aussätzige genannt. Ist interessant, oder? Aber bei diesem Abendessen war noch einer dabei, von dem was Ähnliches gesagt wird. Da war Lazarus der Gestorbene. Der war ja auch nicht mehr tot. Der Jesus hat ihn ja auferweckt und trotzdem wird er noch Lazarus der Gestorbene genannt. Vielleicht war es bei dem Simon hier auch so. Vielleicht war er auch gesund geworden. Vielleicht hatte der Herr Jesus ihn geheilt. Und doch war er der, der als Simon der Aussätzige bekannt war. Genauso wie Lazarus bekannt war als Lazarus der Gestorbene. Aber der Jesus hatte ihn zum Leben erweckt. So sind wir auch solche, die in diesem Sinn Aussätzige waren. Gekennzeichnet von der Sünde, auf dem Weg zum unvermeidlichen Tod, ewigen Tod, unfähig für Gemeinschaft mit Gott und untereinander, unrein, aber wir sind befreit davon. In diesem anderen Bild gesprochen, wir sind auch solche, die tot waren in ihren Sünden und Vergehungen. Aber der Jesus hat uns lebendig gemacht. Was mich sehr bewegt, im Blick auf den Herrn Jesus gibt es auch so einen Ausdruck. Am Auferstehungsmorgen, da wird gesagt, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er war nicht mehr am Kreuz. Er war auch nicht mehr im Grab. Er hatte solche gehabt, die ihn abnahmen. Josef von Arimathea, Nikodemus hatte geholfen. Und er war auferstanden. Und doch bleibt er Jesus der Gekreuzigte. Und das bewegt uns. So haben wir ihn heute Morgen betrachten dürfen. Jesus der Gekreuzigte. So werden wir ihn in Ewigkeit sehen. Oder ich sag's besser so, so werden wir ihn im Himmel sehen. Das Lamm wie geschlachtet. Er bleibt Jesus, der Gekreuzigte. Und in diesem Sinn ist hier der Simon, der Aussätzige, ist Lazarus, der Gestorbene. Und sie sind da zusammen. Und dieser Simon hat auch eine Antwort. Eine Antwort der Liebe auf das, was der Jesus ist und tut. Er öffnet ihm sein Haus. Er macht ihm ein Abendessen. Er lädt ihn ein an seinen Tisch. Da, wo es Gemeinschaft gibt. Und diese Gastfreundschaft, die bietet jetzt die Gelegenheit, dass diese Maria die Salbe, die sie schon längst hatte, die sie nicht jetzt erst kauft, sondern die sie schon längst hatte, dass diese Maria, ihr Name wird hier gar nicht genannt, aber diese Frau, die findet in diesem Haus, bei diesem Abendessen, eine Gelegenheit, um die Füße des Herrn Jesus zu salben. Die Füße, so heißt es im Johannesevangelium, wo er als der Sohn Gottes vorgestellt wird. Hier im Markusevangelium, wo er der wahre, vollkommene Diener und Knecht Gottes ist, da wird diese Salbe, diese Nade ausgegossen auf sein Haupt. Ich meine, in gewissem Sinn zeigt das, was diese Frau tut, auch etwas von dem, was der Herr Jesus zu tun im Begriff stand. Die Flasche wurde zerbrochen. Maria wollte nichts übrig behalten. Sie war bereit, alles zu geben. Sonst hätte sie ja das irgendwie anders lösen müssen. Aber in einer zerbrochenen Flasche konnte man ja nichts mehr übrig behalten. Sie zerbricht diese Flasche. Sie gießt alles aus auf sein Haupt. Und so würde der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha sich selbst geben. Er würde sozusagen zerbrochen werden. Er würde alles geben. Und was würde dabei hervorkommen? Ein duftender Wohlgeruch zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Nun, dieser Maria zeigt ihre ganze Wertschätzung für den Herrn Jesus und sie tut das im Haus Simons des Aussätzigen. Ist das nicht auch etwas, was uns Ansporn ist? Solche, die in diesem Sinn Aussätzige waren, die geheiligt, gereinigt sind durch das, was der Herr Jesus getan hat. Wir dürfen uns selbst ihm geben als ein lebendiges Schlachtopfer. Wir dürfen ihm unsere ganze Wertschätzung geben. Und sicher kann man das auch anwenden darauf, dass wir ihm Anbetung bringen dürfen. Der Herr Jesus begegnet Aussätzigen. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen von diesem Ernst, der mit diesem Aussatz verbunden war, gestern. Aber wie schön ist es, den Herrn Jesus zu sehen, wie er den Aussätzigen begegnet und welche Reaktionen, welche Ergebnisse dabei hervorkommen können.